Herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Antrittsvorlesung.
Kein Druck, okay. Ja, gut, bringen wir es hinter uns. Genau, ja, die Einleitung bzw. die Überleitung hätte nicht passender sein können. In 5 Jahren werden mehr Daten eingehäuft als in der gesamten Menschheitsgeschichte. Dieser großartige Reichtum an Daten gibt uns natürlich auch so ein gewissermaßen die Aufgabe, die Daten zu analysieren. Aber Daten geben uns natürlich einen gewissen Zusammenhang hervor. Und wir müssen eben versuchen, hinter die Daten zu blicken, um rauszufinden, ist das, was wir beobachten, kann man dafür auch eine Erklärung finden? Sind das nur rein objektive Zusammenhänge, die wir sehen? Und wie kann man dahinter blicken? Nämlich um Kausalität zu identifizieren. Und darum soll es heute gehen. Was schauen wir uns heute an? Also wir werden zunächst drüber sprechen, was Kausalität ist, wieso es wichtig ist, über Kausalität zu sprechen, Kausalitäten zu identifizieren in den Wirtschaftswissenschaften. Welche Herausforderungen gibt's? Ja, es gibt durch den Reichtum an Daten großartige Möglichkeiten. Allerdings stellen uns diese großen Datenmengen uns häufig vor Schwierigkeiten. Dafür hat die methodische Forschung einige Ansätze hervorgebracht, die wir uns anschauen werden. Und zu guter Letzt schauen wir uns ein kleines Praxisbeispiel an, um das Ganze ein bisschen zu verdeutlichen. Grundsätzlich beginnt ja jedes Forschungsprojekt irgendwie damit, dass man eine Forschungsfrage sich überlegt. Dass man dann, wir sind ja im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, dass man ein ökonomisches Modell aufstellt, von der Theorie her fundiert, die Methode auswählt, um das Modell zu schätzen. Wenn es eine gibt, wenn es keine gibt, dann muss man eben eine entwickeln. Denn letztlich möchte man die kausalen Effekte identifizieren, die eben das Modell vorhersagen soll oder das Modell, die im Modell abgebildet werden sollen. Ja, und warum Kausalität für fundierte Entscheidungen in den Politikwissenschaften, in den Wirtschaftswissenschaften unerlässlich ist, das werden wir heute zusammen rausfinden. Zunächst mal ein paar ganz einfache Definitionen, was Kausalität ist. Also man hat zwei Ereignisse, A und B, Ursache und Wirkung genannt. Kausalität bedeutet, dass ein Ereignis A ein anderes Ereignis B verursacht. Ganz einfaches Beispiel, ein Unternehmen führt eine Marketingstrategie ein und verzeichnet dadurch ein Umsatzwachstum. Oder andersrum kann man sagen, wenn A nicht passiert wäre, dann wäre B nicht eingetreten. Ja, wenn ich nicht so viel fleißig Werbung gemacht hätte für die Anfritz-Vorlesung, wäre der Saal hier vielleicht nur halb so voll. Ursache, Wirkung. Ein Ereignis führt zu einem anderen Ereignis. Allerdings ist es wichtig, zu unterscheiden, dass nur wenn zwei Ereignisse eintreten, oder ein Ereignis eingetreten ist, wofür ein anderes Ereignis vorausgegangen ist, das nicht zwangsläufig bedeutet, dass die Ursache die Wirkung auch verursacht hat. Und der Kausalität gegenüber steht eben die Korrelation. Das heißt, zwei Ereignisse A und B passieren, aber das bedeutet nicht, dass das eine auch die Ursache für das andere war. Vielleicht wäre der Hörsaal trotzdem so voll, auch wenn ich keine Werbung gemacht hätte für die Antrittsvorlesung hier. Ja, und der Schlüsselpunkt ist eben, dass Korrelation keine Kausalität ist. Ja, man sieht es an diesem Bildchen hier, die Katze sitzt auf diesem Dach. Ist die Katze so schwer, dass das Dach eingedrückt wurde? Wäre eine mögliche Erklärung, aber nicht unbedingt. Ja, nur weil man diese zwei Dinge beobachtet, heißt das nicht, dass die Katze für die Delle im Dach verantwortlich ist. Im Folgenden schauen wir uns mal ein paar Beispiele an, wieso Kausalität mit Korrelation verwechselt werden könnte. Hier Spiegel hat mal getitelt, Nobelpreisregen durch Schokoladenhunger. Je mehr Schokolade in einem Land verspeist wird, desto mehr Nobelpreise gibt es dort pro Kopf. Ein verblüffender Zusammenhang, den ein Mediziner nachgewiesen hat. Wer hat's erforscht? Ein Schweizer natürlich. Also man sieht hier einen ganz klaren positiven Zusammenhang zwischen dem pro Kopf Schokoladenkonsum und der Anzahl an Nobelpreisgewinner pro 10 Millionen Einwohner und ja, Also die Daten sprechen ja für sich. Offensichtlich, also das ist, was Spiegel hier titelt, ist ein möglicher Schluss, den man daraus ziehen kann. Je mehr Schokolade verspeist wird, desto mehr Nobelpreise gibt's. Ja, Deutschland ist ja ganz rechts, also das funktioniert jetzt hier nicht, ne, weil es ein Bildschirm ist. Ne? Hier sieht man das sehr schön, muss ich drauf zeigen. Das heißt, wenn diese Kausalitätskette stimmt, wenn es mehr Nobelpreise für Deutschland geben soll, dann müssen wir alle unseren Schokoladenkonsum erhöhen. Anderes Beispiel. Das ist die Scheidungsrate in Maine, geplottet zusammen mit dem Margarinekonsum. Und man sieht hier zwischen 2000 und 2009 bewegen sich beide Kurven im Zeitverlauf schon recht ähnlich nach unten. Ja, also was kann man daraus schließen? Je weniger Margarine konsumiert wird, desto seltener lassen sich die Leute scheiden. Ja, ist ein möglicher Zusammenhang, den die Daten hier ganz klar uns zeigen. Anderes Beispiel. Das sind die US-Ausgaben für Raumfahrttechnik und Wissenschaft in dem Bereich und die Anzahl an Suiziden durch Erhängen, Strangulation und Ersticken. Und gleiches Bild im Prinzip. Also die Daten suggerieren hier einen schön positiven Verlauf über die Zeit. Je mehr die USA in Raumfahrttechnologie investieren, desto mehr Leute erhängen sich oder begehen Suizid durch Strangulation und Ersticken. Und wenn dieser kausale Zusammenhang, den wir jetzt hier etablieren können, stimmt, was würde das implizieren? Ja, wenn man die Anzahl an Suiziden durch Erhängen, Strangulation und so weiter reduzieren möchte, dann muss die US-Regierung die Ausgaben in Raumfahrttechnologie reduzieren. Ja, schwierig, sich sowas vorzustellen. Dann haben wir als nächstes auch ein ganz interessantes Beispiel. Das sind auch Daten aus den USA. Und zwar haben wir hier in der roten Kurve, das sind die Vierecke, die Quadrate, die Umsätze, die mit Bio-Lebensmittel erzielt werden. Und die Dreiecke ist die Anzahl an Autismusdiagnosen. Und das ist ein Zusammenhang, der ja schon fast perfekt ist. Ja? Das ist das, was uns die Daten sagen. Und wenn wir da jetzt auch von dem kausalen Zusammenhang ausgehen, dann würde das heißen, ja, je mehr Bio-Lebensmittel die Leute kaufen und wahrscheinlich auch konsumieren, desto mehr Autismusdiagnosen werden gestellt. Also verursacht hier der Konsum von Bio-Lebensmitteln verursacht der Autismus. Ist ein möglicher Schluss, den man daraus ziehen könnte. Wenn man sich traut, hier über Kausalität zu sprechen. Dann haben wir als nächstes Verkäufe an Eiscreme und Haiangriffe. Und was sieht man hier ganz schön? In den Sommermonaten, da wird sehr viel Eiscreme verkauft. Es gibt auch sehr viele Haiangriffe. In den Wintermonaten gar nicht. Und das sieht alles schon relativ ähnlich, wenn nicht gleich aus. Ja? Das ist der Zusammenhang, den die Daten sagen. Was ist der Schluss daraus, wenn wir hier über Kausalität sprechen wollen? Je mehr Leute Eiscreme kaufen oder konsumieren, desto mehr Haiangriffe gibt's. Könnte sein. Um beim Thema Eiscreme zu bleiben, haben wir hier Verkäufe an Eiswaffeln und Verkäufe an Klimageräten. Auch ein fast perfekt linearer Zusammenhang, nicht wahr? Je mehr Eiscreme verkauft wird, Eistüten verkauft werden, desto mehr Klimageräte werden auch verkauft. Letztes Beispiel aus Baden-Württemberg. Das ist aufpassen beim Lesen des Graphen, die X-Achse ist absteigend und nicht aufsteigend. Das sind Daten zwischen 1966 und 1975. Anzahl der Storchenpaare in Baden-Württemberg und Anzahl der Lebendgeborenen in Baden-Württemberg. Ein ganz klar positiver Zusammenhang, beziehungsweise hier negativ auf dem Bildchen, ne, weil die X-Achse absteigend ist. Sprich, je mehr Störchenpaare leben, desto mehr Kinder werden geboren. Das ist das, was die Daten aussagen. Und wie kann man da eine einen kausalen Zusammenhang etablieren. Ja, die Frage ist, kann man den Zusammenhang, kann man das, was die Daten uns suggerieren, das, was die Daten aufzeigen, irgendwie erklären? Und hier ist ja die Erklärung naheliegend. Die Störche bringen offensichtlich die Babys. Je mehr Störche es gibt, ne, desto mehr Kinder werden geboren. Gut, dann können wir diese ganzen Beispiele mal zusammenfassen. Korrelation, wir haben zwei Ereignisse, die wir beobachten, die scheinbar gemeinsam auftreten oder aufgetreten sind. Kann auch mit einem zeitlichen Verlauf passieren. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass da auch ein kausaler Zusammenhang zwischen den Ereignissen besteht. Denn Kausalität bedeutet, dass das Ereignis ein anderes Ereignis verursacht. Zurück zu dem Beispiel, das wir eingangs hatten. Ein Unternehmen erhöht die Werbeausgaben und dann verzeichnet es eine Umsatzsteigerung. Wenn der Zusammenhang kausal ist, dann sind die Werbeausgaben, die gestiegen sind, für die Steigerung im Umsatz verantwortlich. Aber solange es mögliche alternative Erklärungen gibt, fällt es eben schwierig, da einen kausalen Zusammenhang zu etablieren. Es können saisonale Effekte sein. Wenn wir beispielsweise Brauereien angucken. Im Sommer ist die Nachfrage und der Absatz an Bier größer als in Wintermonaten. Also der Umsatz in Sommermonaten steigt auch ohne dass die Brauereien großartig Werbung schalten. Wirtschaftliches Umfeld, eine allgemeine Konjunktursteigerung kann dazu führen, dass die Leute mehr Bier konsumieren. In den Sommermonaten war Europameisterschaft, was mit Sicherheit auch einen Effekt auf den Bierkonsum hatte. Und wenn diese Ereignisse eben gleichzeitig auftreten, ja, wir haben Sommer, wir haben Europameisterschaft, wir haben erhöhte Werbeausgaben, dann ist es eben schwierig, das Umsatzwachstum, das am Ende ist, den einzelnen Effekten zuzuschlüsseln, wenn diese Ereignisse gleichzeitig auftreten. Wenn man das alles ignoriert und sagt, ja, die Werbeausgaben sind dafür verantwortlich, dann unterstellt man hier Kausalität. Im nächsten Jahr könnte man dann sagen, ja, es hat dieses Jahr so super geklappt, der Umsatz ist so wahnsinnig nach oben gegangen, ich erhöhe die Werbeausgaben wieder, aber am Ende Pustekuchen. Wenn die saisonalen Effekte fehlen, wenn es im Sommer nicht so warm ist wie dieses Jahr, wenn keine Europameisterschaft stattfindet, dann steigt der Umsatz nicht so sehr, wie wir es gerne hätten. Wenn wir uns rein auf das verlassen, was uns die Daten sagen, uns rein deskriptiv den Zusammenhang in den Daten anschauen, dann können eben leicht falsche Schlüsse gezogen werden, falsche Investitionen, ineffektive Maßnahmen. Ja, das heißt, die Daten zeigen uns irgendwas auf, aber rauszufinden, was dahinter steckt, ob dieser Zusammenhang auch wirklich der wahre Zusammenhang, der kausale Zusammenhang ist, das ist unsere Aufgabe. Warum ist es aber nun so schwierig, Kausalität in der Praxis zu identifizieren? Und selbst wenn die Daten uns was sagen, es heißt ja immer, Daten lügen nicht. Das mag auch alles zustimmen, dass die Daten nicht lügen. Aber die Daten erzählen uns halt oft nur die halbe Wahrheit und sagen uns nichts über den dahinterliegenden Zusammenhang aus. Kommen wir zu dem Beispiel mit den Eiscreme-Verkäufen und den Verkäufen an Klimaanlagen zurück. Eine mögliche Erklärung ist ein sogenannter Confounding-Faktor. Konfundierung. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Ice-Cream-Sales und Air-Conditioner-Sales ist gar kein wirklicher Zusammenhang. Dahinter steckt was anderes, nämlich die Temperatur. Temperatur ist hoch. Dementsprechend kaufen die Leute sowohl Eiscreme als auch Klimageräte. Und wenn man eben die Temperatur hier ausblendet, beziehungsweise Temperaturdaten nicht erhoben werden, dann sieht es eben so aus, als ob hier Ice Cream Sales und Air Conditioner Sales zusammenhängen, obwohl dafür ein anderer Faktor verantwortlich ist. Ein anderes Beispiel. Australische Studie. So wirkt sich ein Hund auf die Lebenserwartung aus, nämlich positiv. Leute, die einen Hund besitzen, haben eine höhere Lebenserwartung oder tendieren dazu, eine höhere Lebenserwartung zu haben. Das heißt, wenn wir unsere Lebenserwartung steigern wollen, sollten wir uns alle einen Hund anschaffen. Okay, das ist der Zusammenhang, der da ist, den wir beobachten können. Aber dass der Einfluss von Hund auf Lebenserwartung kein direkter ist, sondern über eine dritte Größe abläuft, muss man hier berücksichtigen. Leute, die einen Hund haben, die bewegen sich häufiger, weil der Hund spaziert, der Hund muss Gassi gehen, man geht spazieren, man bewegt sich mehr. Und der wahre Grund, warum die Lebenserwartung höher ist, liegt daran, dass sich die Leute mehr bewegen. Das heißt, Hund ist natürlich der Auslöser. Hund führt zu höherer Bewegung, aber höhere Bewegung führt zu höherer Lebenserwartung. Ja, das ist ein anderes Beispiel für Confounding. Simultanität kann auch ein möglicher Grund sein, warum wir Kausalität nicht identifizieren können. Simultanität bedeutet, dass Ursache und Wirkung miteinander verwoben sind. Das heißt, Unternehmen erhöht die Werbeausgaben, gleichzeitig der Umsatz steigt, gleichzeitig führt eine Umsatzsteigerung aber dazu, dass die Werbeausgaben erhöht werden, sprich, die beiden Ereignisse beeinflussen und bedingen sich gegenseitig. Im Sinne von, es gibt keine klare Kausalitätskette, sodass A, B oder S, D, wie es auf den Folien ist, beeinflusst. Reverse Kausalität bedeutet, dass nicht Ursache Wirkung beeinflusst, sondern Wirkung Ursache beeinflusst. Dass der Zusammenhang andersrum ist, als wir uns das vorgestellt haben. Statt zu sagen, Umsatzsteigerung liegt an höheren Werbeausgaben, könnte es umgekehrt sein. Erhöhte Werbeausgaben liegen an höherem Umsatz. Und der Unterschied zwischen der Simultanität ist eben, im einfachen Zusammenhang haben wir X beeinflusst Y, reverse Kausalität Y beeinflusst X und Simultanität beide beeinflussen sich gegenseitig. Natürlich kann es immer sein, dass der Datensatz einfach schlecht ist, dass die Daten unvollständig sind oder fehlerhaft oder dass nicht ausreichend Daten erhoben wurden, sodass die Daten, die wir beobachten, die wir erhoben haben, nur einen Teil der Realität abbilden und nicht die gesamte Population. Wir haben uns die Scheidungsrate und den Margarinekonsum in Maine angeschaut. Für Maine sehen wir hier ganz deutlich einen schönen Zusammenhang, negativen Effekt über die Zeit. Aber wenn wir die Scheidungsrate und den Margarinekonsum in den gesamten USA erheben würden, dann würden wir diesen Zusammenhang wahrscheinlich nicht finden. Das heißt, für die Gesamtzahl, für die Gesamtpopulation schauen wir uns eben zufällig einen kleinen Teil der Daten an, die eben so einen positiven oder negativen Zusammenhang aufzeigen, obwohl das für die gesamte Population gar nicht gelten muss. Okay, jetzt haben wir gesehen, wie schwierig es sein kann, Kausalität zu identifizieren, was es für mögliche Gründe dafür geben kann. Aber die Frage ist doch nun, wie können kausale Effekte denn jetzt in der Praxis identifiziert werden? Und dafür hat die Methodikforschung einige Werkzeuge, einige Ansätze entwickelt, die wir uns im Folgenden ein bisschen genauer anschauen. Randomisierte Kontrollstudien sind so das Beste, was man machen kann. Natürliche Experimente oder datengetriebene Identifikation, wenn man die Daten nicht selber erhebt, sondern mit Sekundärdaten arbeitet. Randomisierte Kontrollstudien bedeutet, dass der kausale Zusammenhang darauf etabliert wird, dass man zwei Gruppen miteinander vergleicht. Die eine Gruppe erhält das Treatment, die andere Gruppe ist die Kontrollgruppe. Das ist total weit verbreitet in Medikamentenstudien. Die Einteilung in Kontrollgruppe und Testgruppe erfolgt zufällig. Natürlich sollten die Gruppen einigermaßen homogen sein. Aber solange die Einteilung zufällig erfolgt, kann ich ausschließen, dass Confounding-Faktoren das Treatment beeinflussen. Und die Identifikation des kausalen Effektes erfolgt dann einfach auf Basis des Gruppenvergleichs. Wenn ich meine Teilnehmer in die zwei Gruppen eingeteilt habe, nämlich zufällig, die eine Gruppe bekommt ein Treatment und die andere nicht, dann muss der Unterschied an dem Treatment liegen. Um ein Beispiel aus den Wirtschaftswissenschaften zu nennen, Marketingforschung, eine Gruppe erhält eine neue Marketingstrategie, die andere nicht. Ja, wenn wir jetzt ein Unternehmen betrachten, das einen Online-Shop hat und rausfinden will, wie Coupon-Aktionen umsatzsteigernd wirken, dann schaue ich in meinen Pool an registrierten Käufern, wähle zufällig welche aus, die dann in die Testgruppe gepackt werden. Denen schicke ich einen Rabattcoupon zu, beispielsweise 10% Rabattcoupon oder whatever. Schau, wie sich die Nachfrage ändert, wie sich der Umsatz ändert, wie viele Leute in der Kontrollgruppe haben das Produkt gekauft, wie viele Leute in der Testgruppe haben das Produkt gekauft. Und am Ende der Unterschied, wenn die Testgruppe tatsächlich mehr kauft als die Kontrollgruppe, dann muss das an dem Rabattcode liegen, den ich verteilt habe. Natürlich kann es Confounding-Faktoren geben. Ja, saisonale Effekte beispielsweise, wenn das ein Online-Shop ist für irgendwelche Produkte, die im Sommer stärker nachgefragt werden, beispielsweise Bademode, dann müsste es ja sein, dass diese saisonalen Effekte beide Gruppen gleichermaßen beeinflussen. Sprich, solange die Einteilung zufällig ist, kann ich ausschließen, dass nur eine Gruppe von dem Confounding beeinflusst ist und die andere Gruppe nicht. Natürliche Experimente ist die zweite Methode. Sehr eng mit der randomisierten Kontrollstudie verwandt, aber der Unterschied ist, dass hier die Einteilung nicht zufällig erfolgt, sondern natürlich. Natürlich im Sinne von, die Gruppen sind bereits vordefiniert. Wenn man jetzt rausfinden will, welchen Einfluss hat die Einführung eines Mindestlohns oder die Anhebung des Mindestlohns auf die Beschäftigung, dann kann man natürlich nicht Bürger zufällig auswählen. Ein paar bekommen eine Mindestlohnerhöhung, andere nicht. Das ist schwierig umzusetzen. Wenn die politische Entscheidung schon gefasst, schon gefällt wurde, dass eine Region den Mindestlohn bekommt, eine andere Region nicht, dann bietet sich an, auf Basis dieses natürlichen Experiments die zwei Regionen einfach miteinander zu vergleichen. Das ist das, was Angrist und Kruger gemacht haben. 1992 wurde in New Jersey ein Mindestlohn eingeführt, in Pennsylvania nicht. Und die Auswirkungen von der Mindestlohneinführung auf die Beschäftigung in den zwei Bundesstaaten ergeben sich aus dem Vergleich der beiden Gruppen. Tatsächlich war es so, dass die Beschäftigung in New Jersey ein bisschen angestiegen ist. Die Beschäftigung in Pennsylvania, wo es keine Mindestlohneinführung gab, tatsächlich gesunken ist. Statistisch gab es keinen signifikanten Unterschied, weswegen das Ergebnis hier war, dass der Mindestlohn offensichtlich keinen signifikanten Effekt auf die Beschäftigung hatte. Diese natürlichen Experimente oder randomisierten Kontrollstudien implizieren ja, dass die Datenerhebung irgendwie von uns kontrolliert werden kann. Bei der randomisierten Kontrollstudie teilen wir die Gruppen ein und wir entscheiden, was passiert. Aber häufig ist es in der Praxis so, dass man die Daten nicht selbst erhoben hat und deswegen keine randomisierten Daten vorliegen, sondern die Daten einfach nehmen muss, so wie sie verfügbar sind. Sogenannte Sekundärdaten, die Daten wurden von anderen Leuten erhoben. Wir werten sie aus und wir müssen mit dem arbeiten, mit den Daten arbeiten, die wir bekommen haben. Die klassischen Textbuchmethoden sind Difference-in-Difference-Schätzer, Instrumentalvariablen, die wir uns auf der nächsten Folie ein bisschen genauer anschauen, und instrumentenfreie Ansätze, wo ich selbst auch viel methodisch zu forsche. Die Idee hinter dem instrumentenvariablen Ansatz ist folgender. Wir stellen ein Modell auf, das eine kausale Beziehung darstellen soll. Ereignis A verursacht Ereignis B. Natürlich kann es sein, dass hier Störfaktoren oder Confounding-Faktoren drin sind. Ja, Ice Cream Sales beeinflussen Verkäufe an Klimageräten. Wenn wir keine Temperaturdaten haben, dann ist die Temperatur ein möglicher Störfaktor. Was machen wir, um hier einen kausalen Effekt zwischen Eiscreme-Verkäufe und Verkäufen an Klimageräten herauszufinden? Wir könnten uns für einen instrumentenvariablen Ansatz entscheiden. In dem Fall suchen wir nach einem sogenannten Instrument. Das ist eine Variable, die hochkorreliert ist mit unserer Ursachenvariable, also den Eiscreme-Verkäufen, gleichzeitig aber unkorreliert ist mit dem Störfaktor Temperatur. Ein klassisches Textbuchbeispiel, wie ein instrumentenvariablen Ansatz implementiert wird, um einen kausalen Effekt zu identifizieren, ist die Studie von Angrist 1990. Die Frage war, wie sich der Militärdienst auf das zukünftige Einkommen, die Lifetime Earnings von Amerikanern auswirkt. Ja, also wenn eine Person Militärdienst geleistet hat, wie unterscheiden sich die Lifetime Earnings zu Personen, die keinen Militärdienst gemacht haben? Aber nicht nur, was ist der Unterschied? Weil einen Unterschied sehen wir auf jeden Fall auf Basis der Daten, aber gibt es da einen kausalen Zusammenhang zwischen Militärdienst und Lifetime Earnings? Und hier ist natürlich auch wieder schwierig, rein auf Basis der Daten den kausalen Zusammenhang zu etablieren, solange Störfaktoren oder Confounding Factors nicht ausgeschlossen werden können. Sind die Leute, die Militärdienst ableisten, ehrgeiziger und vielleicht auch ehrgeiziger im Berufsleben? Bevorzugen die Leute, die keinen Militärdienst machen, eher Büroarbeit, arbeiten deswegen in anderen Jobs und haben deswegen ein höheres oder ein geringeres zukünftiges Einkommen? Wenn das stimmt, dann ist der Unterschied im Einkommen aber nicht auf den Militärdienst zurückzuführen, sondern auf den Ehrgeiz oder auf die Büroarbeit. Ja? Das heißt, wir müssen eine Variable finden, eine Instrumentenvariable, die korreliert ist, also zusammenhängt mit dem Militärdienst, gleichzeitig aber unkorreliert ist mit den Störfaktoren wie Ehrgeiz, mag die Person, bevorzugt die Person Büroarbeit oder whatever. Und dann gab es etwas während des Vietnamkriegs, das nannte sich Draft Lottery. Haben Leute Zahlen zugewiesen bekommen von 1 bis 365, je nachdem an welchem Tag sie geboren wurden im Jahr. Und dann wurde die Lotterietrommel angeworfen, dann wurden Zahlen gezogen. Und wenn ihre Zahl gezogen wurde, dann wurden sie zum Vietnamkrieg eingezogen. Und das bietet sich hervorragend als Instrument an. Warum? Auf der einen Seite ist die Einberufung auf Basis dieser Lotterie hochkorreliert natürlich mit dem Militärdienst. Natürlich gibt's auch Leute, die, obwohl sie gedraftet wurden, dann nicht nach Vietnam geschickt wurden, weil sie gesundheitliche Probleme hatten oder weswegen auch immer ausgemustert worden. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sich freiwillig für den Vietnamkrieg gemeldet haben, obwohl sie nicht gedraftet wurden. Diese Leute gibt es auch, aber ein Großteil der Leute, die gedraftet wurden durch die Lotterie, wurden dann auch eingezogen. Sprich, diese Variable, dieses Instrument ist hochkorreliert mit dem Militärdienst. Auf der anderen Seite hatten wir die Anforderung, dass die Instrumentenvariable unkorreliert sein muss mit den Störfaktoren. Warum ist das gegeben? Weil diese Einberufungslotterie völlig zufällig randomisiert ablief. Und solange das Instrument in dem Fall zufällig erzeugt wurde, kann ausgeschlossen werden, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt zwischen der Ziehung und dem Ehrgeiz der Leute oder ob die Leute Büroarbeit bevorzugen oder whatever. Ja, also das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie ein gutes, randomisiertes Instrument aussehen sollte, uns zu erlauben, den kausalen Effekt von Militärdienst auf Lifetime Earnings zu identifizieren. Okay, dann schauen wir uns zum Schluss ein kleines Beispiel an, das uns nochmal zeigt, wie falsch der Zusammenhang sein könnte, den uns die Daten aufzeigen und welche Tricks wir anwenden können, um hier eine Kausalität rauszufinden oder zumindest einen Zusammenhang zu etablieren, der plausibel erscheint. Ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also wir haben einen Datensatz über 392 Autos, die in den 70ern und 80ern gebaut wurden. Wir haben 4 Variablen erhoben. Kraftstoffverbrauch, Motorleistung, das Baujahr und die Bezeichnung des Autos. Und die Frage, die wir uns stellen, wie beeinflusst die Motorleistung den Kraftstoffverbrauch? So sieht der Datensatz aus. Wir haben den Kraftstoffverbrauch, wir haben die Motorleistung in PS, wir haben das Jahr und den Namen des Autos, der jetzt erstmal nicht so relevant ist. Wir können uns den Zusammenhang mal anschauen. Wenn wir hier den Kraftstoffverbrauch mit der Motorleistung plotten, dann sehen wir hier was sehr Interessantes. Wir sehen hier einen negativen Zusammenhang, der nicht linear aussieht, sondern so ein bisschen nicht linear. Sprich, je stärker der Motor, desto geringer ist der Kraftstoffverbrauch. Das ist interessant und irgendwie counterintuitive. Also irgendwie würden wir genau das andere vermuten. Aber wie kann man das denn modellieren? Wenn man jetzt hier einen linearen Zusammenhang unterstellt, dann sieht man ja, ein linearer Zusammenhang passt nicht ganz so ganz genau, weil irgendwie sieht der Zusammenhang nicht linear aus. Man kann hier einen nicht linearen Zusammenhang erstellen und man sieht, okay, links geht's stark runter, aber rechts geht's ein bisschen hoch. Ist schwierig. Was wäre eine naheliegende Lösung? Ja, wir logarithmieren einfach beide Größen. Und wenn wir uns den logarithmierten Kraftstoffverbrauch und die logarithmierte Motorleistung anschauen, dann sieht der Zusammenhang schon relativ linear aus, aber wir haben immer noch diesen negativen Zusammenhang, den wir irgendwie nicht erklären können. Was wir uns angeschaut haben, ist einfach nur diesen zweidimensionalen Zusammenhang zwischen Kraftstoffverbrauch und Motorleistung, ja? Also hier dieser lineare Zusammenhang, den sehen wir hier auch im 3D-Plot. Aber wenn wir zusätzlich noch das Baujahr von dem Auto uns anschauen, dann ergibt sich ein vollständigeres Bild aus den Daten. Ich nenne es mal so. In den 70ern hat man irgendwie ganz viele Daten hier oben, die hier hinten im Eck. Und in den 80ern verlagert sich das Ganze weiter nach unten hier nach unten rechts. Ja, so in den 70ern hat man irgendwie viele Autos, die wenig Leistung hatten, aber viel geschluckt haben. Und das Ganze verlagert sich so ein bisschen nach unten. Ja? Das heißt, wenn man sich jetzt einfach nur den Zusammenhang zwischen der Motorleistung und dem Kraftstoffverbrauch anschaut, dann kriegt man kein vollständiges Bild von den Daten. Ja, wenn man zusätzlich noch den Informationsgehalt von dem Baujahr berücksichtigt, dann kommt, oh Wunder, ein Zusammenhang raus, der viel plausibler erscheint. Wenn wir jetzt hier eine Regression durchführen von Kraftstoffverbrauch auf Leistung, dann haben wir wieder diesen negativen Effekt hier, den wir schlecht erklären können. Wenn wir das Jahr zusätzlich als Regressor aufnehmen, dann ändert sich da auch nicht so viel daran, macht nicht so viel Sinn. Aber wenn wir eben über den Effekt von der Motorleistung, wenn wir den Effekt berücksichtigen, wie er sich im Zeitverlauf ändert, beispielsweise indem wir hier so einen Interaktionsterm einführen, dann kommen Effekte raus, die auf einmal sehr viel plausibler sind. Motorleistung hat den positiven Effekt auf den Kraftstoffverbrauch, so wie wir das erwarten würden. Gleichzeitig ist der Effekt von dem Interaktionsterm aber negativer, was suggeriert, dass neuere Motoren, wenn sie eine höhere Motorleistung haben, gleichzeitig weniger verbrauchen. Was ein Indikator ist für eine Art technologischen Fortschritt, dass die Motoren effizienter werden über die Zeit. Ja, so kann man diesen Interaktionseffekt interpretieren. Okay, dann zusammengefasst Eine Folie gibt's noch. Warum Kausalität für Entscheidungen wichtig ist, haben wir heute erörtert. Ja, sprich, die Daten zeigen einen gewissen Zusammenhang auf. Die Daten können uns aber nicht aussagen, ob dieser Zusammenhang auch kausal ist. Das liegt an uns, das rauszufinden. Natürlich müssen wir den Zusammenhang erklären können. Irgendwie theoretisch. Ansonsten, ja, wird's schwierig mit der Kausalität. Kausalität kann aber nur etabliert werden, wenn wir den Zusammenhang nicht nur verstehen, sondern wenn wir den Zusammenhang auch erklären können. Wenn das Ganze Sinn macht, was wir daraus ableiten. Das ist eine ganz interessante Studie vom Journal of Sports Science. Die Autoren haben sich Amateur-Frauenfußballspiele in England angeschaut und haben herausgefunden, dass Frauenmannschaften, die in weißen Trikots spielen, häufiger verlieren, als wenn in nicht weißen Trikots gespielt werden. Nicht weißen Trikots gespielt wird. Gut, das ist der Zusammenhang, den die Daten aufzeigen. Ja, weißes Trikot führt zu schlechterem Ergebnis. Okay. Aber die Frage ist, wenn ich hier einen kausalen Zusammenhang etablieren möchte, dann muss ich einerseits ausschließen, dass das Ergebnis von Störfaktoren oder Confounding getrieben ist und andererseits muss ich den Zusammenhang, den ich finde, auch plausibel erklären können. Die Erklärung hier ist der Menstruation zugeschrieben, sprich die Ergebnisse, die die Autoren finden, ist, dass wenn Frauen in der Menstruationsphase in weiße Trikots gesteckt werden, dass die Spielerinnen dadurch gehemmt werden, beim Fußballspielen volle Leistung zu erbringen. Klingt nach einem Zusammenhang, der total plausibel ist. Ja. Und wenn dann noch sichergestellt werden kann, dass das Ergebnis nicht durch Zufall, durch Confounding oder durch Störfaktoren getrieben ist, dann kann man hier einen kausalen Effekt oder einen kausalen Zusammenhang etablieren. Okay, dann glaube ich, liege ich perfekt in der Zeit. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich und interessiert erschienen sind. Ich hoffe, die Antrittsvorlesung hat allen gefallen und ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.